بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل أبا مسلم هاتسكن الله زيكم هل من هاتسكايت عن البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine liebe Geschwister, wie ihr sicherlich bekommen habt, möchten wir in diesen Tagen verschiedene Themen behandeln und erörtern, die alle unter ein Motto passen, und zwar Halal und Haram auf der Arbeit. Wir wissen, dass jeder von uns, der gerade in Ländern wie Deutschland eine Arbeit annimmt, wird des Öfteren vor dieses Problem gestellt: Ist das, was ich mache, eigentlich halal oder ist das, was ich mache, haram? Und dementsprechend lautet ein oder gibt es einen dieser drei Vorträge, die ihr inshallah ta'ala diesen Tagen hört, um darum: Ist das, was ich mache, haram oder ist das, was ich mache, halal? Das ist aber nicht das, worüber ich heute mit euch referieren, worüber ich heute referieren möchte. Deswegen beginne ich mal so. Ich sage mal, warum es heute nicht geht. Aber inshallah ta'ala erweckt das Interesse des einen oder anderen. Ich habe mir dazu ein paar Fragen notiert. Wie zum Beispiel, darf man seine Wohnung jemandem vermieten, der darin Alkohol trinken wird? Oder zum Beispiel, darf man in einem Restaurant die Teller waschen oder den Boden putzen, obwohl dieses Restaurant auch verboten ist, wie Alkohol serviert? Darf man als Türvorsteher in einer Bank arbeiten? Darf man als Sicherheitsbeamter für eine Ausstellung arbeiten, auf der es Halal und Haram gibt? Darf ich ein Geschäft einbruchsicher machen, bei dem Erlaubtes und Verbotenes verkauft wird? Darf ich bei einer Firma arbeiten, bei der oder die ihr eigenes Vermögen verzinst anlegt und davon vielleicht sogar einige Gehälter finanziert? Darf man als Muslim in Deutschland Frauenkleider verkaufen, wo man weiß, dass die meisten diese Kleider für vor Nicht-Mahram-Männern tragen werden? Darf ich in einer Bäckerei arbeiten und so weiter und so fort? Es gibt sehr viele Fragen diesbezüglich, die unter die Kategorie fällt, von der der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith gesagt hat von An-Nu'man ibn Bashir: Inna al-harama bayyin wa inna al-halala bayyin wa bayyinahuma umurun mushabbahat. Er sagte, dass was klar halal ist, ist deutlich. Was haram ist, ist auch deutlich. Aber es gibt dazwischen Dinge, die unklar sind. Viele Menschen wissen darüber nicht Bescheid, sagte er sallallahu alaihi wasallam sinngemäß. Und all diese Fragen, die übergehen wir jetzt, die überspringen wir jetzt. Die sind nicht Gegenstand unseres Vortrages. Wir machen den Schritt und gehen jetzt davon aus, dass wir schon haram, Gott bewahre, jemand hat schon haram begangen und möchte jetzt dieses haram Geld zum Beispiel oder dieses haram Eigentum, egal was ist, ob das jetzt ein Wasser ist, das er gestohlen hat, oder Geld, das er zu Unrecht erworben hat. Er hat was haram in seinem Besitz. Und er will jetzt diese Sache loswerden. Das ist unser Thema. Wir gehen also schon davon aus, dass es das, was man hat, haram ist. Gestern haben wir in Heidelberg das gleiche Thema behandelt, aber wir versuchen heute inshallah ta'ala, weil das Thema so groß ist, kann man niemals in einem Vortrag alles erwähnen. Insofern ist das, was heute erwähnt wird, eine Ergänzung zu dem, was gestern erwähnt worden ist. Und das, was gestern erwähnt worden ist, eine Ergänzung zu dem, was heute erwähnt wird, ohne dass die entscheidenden Informationen verloren gehen, inshallah. Also in beiden Vorträgen werde ich natürlich die Sachen doppelt sagen, für die Geschwister, die auch schon gestern zugehört haben. Aber wertvolle Textbeweise, zum Beispiel aus dem letzten Mal, die kann man dann meinetwegen anhören. Inshallah wird das als Audio zur Verfügung gestellt. Bevor wir anfangen und über dieses Thema sprechen, wenn ich etwas in meinem Besitz habe, ich sage absichtlich nicht in mein Eigentum, nicht mein Eigentum ist, weil im Islam darf man nichts besitzen im Sinne eines Eigentums, was haram ist. Also ihr wisst Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Also wenn du der Eigentümer bist, dann gehört dir diese Sache an sich. Das Objekt ist, du bist der Eigentümer davon, es sind auf deinem Namen. Das heißt, dir gehört das Objekt als auch die Funktionalität. Aber wenn du der Besitzer einer Sache bist, dann kann es sein, es gehört jemand anderem, aber du bist der Besitzer der Funktionalität. Wie zum Beispiel ein Haus. Die Funktion des Hauses ist das Wohnen darin. Und das Wohnen, das kannst du besitzen. Da bist du Mieter. Okay? Und das, deswegen dieser Unterschied. Also Eigentümer einer verbotenen Sache kannst du per Definition nicht sein. Weil du darfst, dir gehört nichts, das haram ist. Aber Besitzer kannst du sein, weil es ist in deiner Hand. Du verfügst darüber. Du entscheidest, was mit der Sache gemacht wird. Angenommen, eine geklaute Ware. Wir müssen jetzt bei diesen verbotenen Sachen zwei Sachen voneinander unterscheiden. Die eine verbotene Sache ist etwas, was an sich verboten ist. Auf Arabisch haramun lidatihi. Eine Sache ist an sich verboten. Beispiel dafür, Schweinefleisch. Anderes Beispiel dafür, jedes verendete Tier, das nicht durch Zakah getötet worden ist. Das heißt zum Beispiel ein Schaf, das ertrunken ist. Nennt man verendet. Arabisch Meita. Das ist haram an sich. Oder auch der Alkohol. Genauer gesagt, der Ethanol ist haram an sich. Und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, die sind an sich haram. Das heißt, man kann nichts machen, wodurch die Sache halal wird. Die Sache ist an sich haram. Du kannst das Schwein so viel waschen, wie du willst. Bleibt immer noch gesetzlich betrachtet najis. Das heißt unrein. Gesetzlich betrachtet. Es gibt aber auch Dinge, die sind verboten. Nicht, weil sie an sich verboten sind, sondern aufgrund einer bestimmten Ursache. Das heißt, wie du es bekommen hast. Wie du die Sache bekommen hast. Ich gebe ein Beispiel. Der eine arbeitet und hat am Ende des Monats 1000 Euro. Und der andere arbeitet nicht, könnte aber arbeiten, lebt aber trotzdem von dem, was andere Leute ihm an Spenden geben. Also ich will damit sagen, er ist nicht berechtigt, die Spende zu nehmen, weil er könnte eigentlich arbeiten gehen. Aber er hat trotzdem am Ende des Monats auch 1000 Euro. Rein mathematisch betrachtet sind es 1000, das sind auch 1000. Aber das eine ist auf halal Art und Weise auf sein Guthaben zugeschrieben worden. Das andere ist auf haram Art und Weise in seinen Besitz gelangt. Deswegen ist nicht das Gleiche. Die Art und Weise oder die dritte Person hat es geklaut, meinetwegen. Insofern, wenn ich einen Geldschein in der Hand habe, Tausender gibt's nicht, aber mal 500er, wenn ich einen 500-Euro-Schein in der Hand habe, dann sieht man diesem Schein nicht an, ob er halal oder haram erworben worden ist. Deswegen ist dieser Schein nicht an sich haram, sondern aufgrund der Art und Weise, wie du es bekommen hast. Und das ist diese Fallunterscheidung, das ist für uns sehr wichtig, wie wir jetzt gleich sehen werden. Nehmen wir eine Ayah aus dem Koran al-Karim, die auf diese Fallunterscheidung hindeutet. Ich meine, dass es Dinge gibt, die an sich haram sind, das wissen wir, weil Allah sagte, zum Beispiel, Hurrimat alaikumul Maita. Euch ist die Maita, das ist das verendete, wie wir gesagt haben, verboten worden, haram erklärt worden. Das heißt, ein Maita ist an sich haram. Aber es gibt auch Dinge, die, wie gesagt, nicht an sich haram sind, sondern es gibt einen Grund, warum die Sache haram deklariert worden ist. Lesen wir im Koran als Beispiel, Allah sagt sinngemäß, مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Das heißt, wer eine gute Fürsprache einlegt, der bekommt seinen Anteil daran. Der bekommt seinen Anteil daran. Und wer, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Sinngemäß übersetzt, und wer eine schlechte Fürsprache einlegt, der auf den lastet ein Teil dieser Fürsprache, das heißt, lastet ein Teil der Sünde, die er begangen hat. Was ist eine Fürsprache? Fürsprache ist, dass du jemandem ein gutes Wort einlegst. Ein Freund kommt zu dir, sagt mir, du kennst doch den Besitzer dieser Firma, kannst du nicht mal ihm ein gutes Wort einlegen, dass ich eingestellt werde bei ihm. So, diese Sache kann was Gutes sein, kann aber auch was Verbotenes sein. Verboten, wie zum Beispiel, wenn er dich auf Kosten einer anderen Person einstellt und du ihm also quasi ein Recht wegnimmst. Hier sehen wir, dass die Fürsprache an sich nicht gut oder schlecht ist, und dann es kommt darauf an, wohin sie führt. Kommt darauf an, was ergeben. Deswegen sagt man auf Arabisch, oder eine Regel lautet Al-Wasail Hukmuha Hukmu Maqasidiha. Das heißt, das Mittel erhält das gleiche rechtliche Urteil wie der Zweck, der dadurch bezweckt wird. Ein Mittel ist nicht Zweck an sich. Ein Mittel ist etwas wie ein Weg, den du einschlägst, damit du zu einem bestimmten Ziel gelangst. Dieser Weg an sich ist erstmal nicht halal oder haram, sondern kommt daran, wozu führt er. Wenn er zu Gutem führt, dann ist er gut, wenn er zu Schlechtem führt, ist er eben schlecht. Das ist als Beweis, genügt uns in dieser Hinsicht. Und ich denke, darüber gibt es auch kein Problem, alhamdulillah. Ich habe schon angesprochen indirekt, dass verbotene Dinge, die an sich verboten sind, wie, nehmen wir als einfaches Beispiel das Schwein, dieses ist an sich verboten und der Muslim darf es nicht in seinem Besitz haben. Was ist also die Aufgabe? Okay, jetzt kommt mir natürlich, jemand stellt sich die Frage, wie realistisch ist das? Also was hat man? Die realistische Frage oder restliche Situation ist zum Beispiel jemand, der den Islam heute angenommen hat. Und er hat in seinem Besitz noch eine wertvolle Weinsammlung. Also wertvoll für sie, für die Weintrinker, ja. Weil es soll ja bestimmte Arten von Wein geben, die je länger man sie lagert, desto wertvoller werden sie. Richtig, stimmt das oder stimmt das nicht? Wo weißt du das, Ari? Italiener. Hast dich rausgekriegt nach Alhamdulillah. So ist es, ja. Wollen wir nicht mehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist dieser Wein hat einen Wert bei den Leuten, die das gerne trinken und die das als erlaubt ansehen. Aber im Islam hat das keinen Wert. Und wenn ich jetzt nicht diesen Wein besitzen darf, Sie fragen, was soll ich denn machen? Die Frage ist, darf ich diesen Wein schnell trinken, um ihn loszuwerden? Zweite Frage, darf ich diesen Wein jemand anderem schicken, also ein anderer Muslim, weil der sowieso den Wein kaufen gehen würde und ich erspare ihm jetzt das Geld. Also ich weiß, der ist auf dem Weg gerade zum Laden und der kauft sich den Wein und sagt, statt dass er jetzt 10 Euro ausgibt, nimm bitte einfach den Wein, den ich habe und gib die 10 Euro der Moschee. Das ist der zweite Fall. Dritte Fall wäre, dass man sagt, okay, der Muslim für ihn ist haram, aber die Christen, die trinken Wein. Ja? Und sogar wir Muslime, wenn ein Christ zu Hause seinen Wein trinkt, ist das uns eigentlich Jacke wie Hose. Vollkommen egal. Solange nicht den Leuten schadet draußen, soll er zu Hause trinken. Deswegen könnte man sich fragen, kann man dem Christen den Wein geben? Und die vierte Antwort wäre auf die Frage, nein, man muss der vierte Fall wäre, damit der Wein nicht ganz umsonst war, wandle ich ihn in Essig um, damit ich davon profitieren kann. Ja, klingt auch logisch, weil Essig, der Prophet Aleyhisselam sagte, welch gute Zukost Essig doch ist, also wandle ich es einfach in Essig um und esse ich dann diesen Weinessig im Salat. Das ist kein Alkohol mehr, Essig. Und der fünfte Fall wäre, dass man ihn wegkippt, ausschüttet. Und die Antwort natürlich ist uns allen klar, weil wir, inshallah, die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam entweder schon mal gelesen oder gehört haben. Und der Prophet alaihi salatu wasalam, als der Alkohol verboten worden ist, hat er den Sahaba radiallahu anhum angeordnet, den Alkohol auszuschütten. Und dann hat es tagelang in Medina nach Alkohol und Wein gerochen. Und Abu Talha radiallahu ta'ala anhu kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihm, O Gesandter Allahs, ich habe unter meiner Obhut, also ich bin verantwortlich für Waisenkinder. Und diese Waisenkinder haben Wein geerbt. Darf ich aus diesem Wein Essig machen, damit eben dieser Wert nicht ganz verloren geht? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein. Und deswegen ist hier ein Machtwort gesprochen worden. Und insofern darf ein Muslim etwas, was haram ist, nicht in seinem Besitz behalten. Und er darf nicht philosophieren und sagen, ja, aber so wird doch sinnvoller. Es gibt keine Diskussion. Der Prophet hat gesagt, er darf es nicht behalten. Die Sahaba radiallahu anhu haben nicht diskutiert, sie haben es ausgeschüttet und die Sache war erledigt. Und das gilt nicht nur für den Wein, es gilt für alle Dinge, die an sich haram und verboten sind. Man darf sie als Muslim nicht in seinem Besitz behalten. Aber passt auf, ich rede hier gerade von Dingen, die an sich haram sind. Nicht, dass du sagst, ich nehme den Geldschein, den ich geklaut habe und verbrenne ihn. Das habe ich nicht gesagt. Ich bin dabei zu reden über Dinge, die an sich haram sind. Wie zum Beispiel das Kreuz. Oder zum Beispiel Musikinstrumente. Gitarre, Piano, Keyboard, also dieses elektrische da. Und so weiter und so fort. Dinge, die an sich haram sind. Das ist der erste Fall. Das heißt, der Muslim wird es nicht nur los, sondern er zerstört diese Dinge, damit sie auch nicht in den Besitz eines anderen gelangen können. Der zweite Fall ist, dass man Dinge hat, die nicht an sich verboten sind, sondern die verboten sind aufgrund der Art und Weise, wie sie erworben worden sind. Beispiel Zinsgeld. Zweites Beispiel, Bestechungsgeld. Drittes Beispiel, geklautes Geld. Natürlich, ich sage Geld, Geld, Geld spielt keine Rolle, ob es jetzt Geld ist oder irgendein anderer wertvoller Gegenstand. Also islamisch wertvoll betrachtet. Walikums. In diesem Fall müssen wir jetzt unterscheiden. Wir können nicht mehr jetzt sagen, was man damit machen muss, ohne eine Fallunterscheidung zu machen. Und deswegen versuchen wir uns ein bisschen da rein zu denken und zu konzentrieren. Der erste Fall, den wir machen, ist, wir sind ja alhamdulillah alles Muslime und ich gehe davon aus, dass diese Worte auch meistens nur die Muslime interessiert. Aber das Geld, was in deinem Besitz ist und das haram ist, vielleicht stammt es aus deiner Zeit vor dem Islam. Richtig? Es könnte aber auch sein aus der Zeit nach dem Islam. Wenn es aus der Zeit stammt vor dem Islam, müssen wir wieder eine Fallunterscheidung machen. Also noch einmal, um den Gedanken einfach zu machen, wir reden nur noch von der Zeit jetzt vor dem Islam. Das hilft dir entweder selbst, wenn du früher mal nicht Muslim warst und du hast meinetwegen du hast eine Firma besessen, die Alkohol verkauft hat, oder du hast in einer Bar gearbeitet, oder du hast dein Geld erworben, indem du Glücksspiele betrieben hast, du hast ein Lotto gewonnen, oder du hast irgendetwas anderes gemacht, wodurch du Haramgeld bekommen hast. Aber das war in der Zeit vor dem Islam. Nachher reden wir über die Zeit nach dem Islam. Hier müssen wir zwei Fälle voneinander unterscheiden. Die Beispiele, die ich nämlich genannt habe, sind nicht gleich. Wer kann mir einen schönen Unterschied nennen, einen deutlichen Unterschied nennen, zwischen Geld, das ich durch den Verkauf von Alkohol erworben habe, in der Jahiliyyah, und Geld, das ich geklaut habe aus der Jahiliyyah? 10 Sekunden Zeit.
Zwei Regeln haben. Zweimal haben. Eine nur einmal.
Wieso?
Du machst einmal klaut und dann den Besitzer. Und das andere hat man erworben, indem man kein Unrecht anderen angetan hat.
Aha. Barakallah fik. Der Bruder hat schon, Alhamdulillah, den entscheidenden Punkt erwähnt. Es geht darum, beim Geld, das man geklaut hat, hat man dieser anderen Person Unrecht getan. Oder anders ausgedrückt, man hat es von ihm ohne seinem Einverständnis genommen. Man sagt ohne gegenseitiges Einvernehmen. Auf Arabisch an ghayri tarad. Aber im zweiten Fall, du hast jemandem eine Weinflasche verkauft und hat dir dafür Geld gegeben, hat er das Gefühl innerlich, auch nach 10 Jahren jetzt noch, hat er das Gefühl, dass er betrogen worden ist? Mit Sicherheit nicht. Hat er das Gefühl, dass ihm Unrecht getan worden ist? Nein. Weil er sagt, ich habe Alkohol genommen und dafür Geld gegeben. Mal gegen Mal, sagt er sich, also heißt eine wertvolle Sache gegen eine wertvolle Sache, nach seiner Überzeugung. Nach seiner Überzeugung. Nicht nach islamischer Überzeugung, nach seiner Überzeugung. Insofern wurde hier dieser Austausch, man sagt, in gegenseitigem Einvernehmen vollzogen. Das heißt, beide waren damit einverstanden. Und das ist die entscheidende Fallunterscheidung, die wir machen müssen. Das Geld, was man aus verbotenem, islamisch verbotenem genommen hat, wobei es unter gegenseitigem Einverständnis geschehen ist, dieses Geld aus der Jahiliyyah darf der Muslim behalten. Es gibt ja auch niemanden, der ihn danach fragen wird. Es gibt niemanden, der sagt, ich möchte das Geld wiederhaben. Deswegen fühlt dieser andere sich auch nicht benachteiligt. Und es gibt keinen gesellschaftlichen Unfrieden. Und deswegen, wenn jemand in der Jahiliyyah zum Beispiel gearbeitet hat in einer Bank oder in einer Diskothek oder irgendwo anders, was deutlich verboten ist, und er nimmt den Islam an, darf er dieses Geld für sich behalten und es ist für ihn halal. Der zweite Fall ist aber, wenn er dieses Geld zu Unrecht genommen hat. Wie wir gerade eben gesehen haben, wenn er es zu Unrecht genommen hat, dann gibt es nämlich jemanden, also wie zum Beispiel, wenn Geld geklaut worden ist, also wenn jemand heute klaut, ein Auto klaut und morgen den Islam annimmt, dann wird der Eigentümer des Autos immer noch nach seinem Recht suchen und es immer noch haben wollen. Und deswegen in diesem Fall darf man dieses Geld oder dieses Vermögen, in diesem Fall dieses Auto, nicht für sich selbst behalten. Sondern die erste Pflicht und Aufgabe ist es, dass man es demjenigen, von dem man es genommen hat, zurückgibt. Natürlich könnte es sein, dass diese Person nicht mehr erreichbar ist. Wenn sie nicht mehr erreichbar ist, aber du weißt, wer das ist, dann gehst du erst zur nächsten Stufe über, wenn du wirklich dir dein Möglichstes gegeben hast, um es ihm zurückzugeben. Und du darfst nicht leichtsinnig damit umgehen. Denn ich mache ein einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, du hast jemandem 500 Euro geklaut. Und du möchtest ihn zurückgeben. Aber du sagst, ich weiß nicht, wo der ist und ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich werde den voraussichtlich auch nie wieder in meinem Leben sehen. Und du würdest jetzt dieses Geld meinetwegen spenden in seinem Namen. Sobald er eines Tages doch auftaucht, musst du ihm das Geld aushändigen. Das sind Schulden. Du musst es ihm aushändigen, es sind nämlich Schulden. Deswegen gehe ich damit leichtsinnig um, denn diese Schuld bleibt bestehen. Deine Schuld ist erst beglichen, wenn er sein Recht zurückbekommen hat. Entweder in diesem Leben oder im nächsten Leben. Und deswegen sagen manche Ulama, wenn es nicht möglich ist, spendet man es im Namen des Eigentümers, denn dadurch bekommt er ja die Belohnung des Geldes, Yawm al-Qiyamah. Das heißt im Endeffekt, es muss an ihn zurückgelangen. Deswegen passt man auf. Aber erstmal gucken wir, ob wir den Eigentümer finden können. Wenn wir den Eigentümer nicht finden können, dann haben manche Gelehrte was Schönes gesagt, aber das passt zu der ersten Stufe dazu, aber das ist nur zur Erinnerung, damit man nicht zu schnell zur nächsten Stufe übergeht. Wenn man den Eigentümer nicht finden kann, dann vielleicht weißt du, dass dieser Eigentümer Schulden hat. Irgendwo. Du weißt, er hat mal in deiner Stadt gelebt, wo du lebst, du bist umgezogen und er hat noch Schulden bei dem Mechaniker XY oder wo auch immer, dann begleichst du damit seine Schulden. Dann begleichst du damit seine Schulden. Wenn dieser erste Punkt nicht möglich ist, dann guckst du, ob du, also das heißt, wenn du nicht an ihn gelangen kannst, nicht an ihn direkt, auch nicht über seine Verwandtschaft, auch nicht über seine Freunde, du kommst nicht an ihn ran, dann guckst du nach seinen Erben. Denn sie sind diejenigen, die ihn beerben. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann bleibt nur noch übrig, dass du das in seinem Namen spendest. Das heißt, du beabsichtigst damit, dass er die Belohnung dafür bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Yawm al-Qiyamah ist entweder damit einverstanden oder nicht. Wenn er damit einverstanden war, dann hast du es in seinem Namen gespendet und er bekommt die Hasanat. Wenn er nicht damit einverstanden gewesen ist, dann ist deine Spende in seinem Namen ungültig. Denn wenn jemand für deinen Namen spendet, ohne dass du ihn beauftragt hast, kann es niemals in deine, also es kann es nicht, außer diesem speziellen Fall, auf seinem Konto gut geschrieben werden. Dann möchte er sein Geld wieder haben, aber das ist nicht möglich. Denn am Tag der Auferstehung gibt es kein Geld mehr als Zahlungsmittel. Dann bekommt er von dir deine Hasanat. Und diese hast du ja bereitgestellt, denn du hast ja gespendet, als hättest du von deinem eigenen Geld gespendet. Insofern kommt er am Ende auf sein Recht zurück, egal ob er damit einverstanden gewesen ist oder nicht. Und das ist es, was Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala über manche Sahaba radiyallahu ta'ala anhum erzählt hat. Er sagte, rahimahullah, da unter uns auch ein paar Brüder sind, die Arabisch sprechen, schadet das nicht, dass wir den Text erstmal kurz auf Arabisch vorlesen und auch gleichzeitig übersetzen. Er sagte in Sa'd al-Ma'ad, rahimahullah, من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه. Er sagte, rahimahullah, wenn man etwas in seinem Besitz hat, was einem gesetzlich gesehen nicht zusteht und es jetzt loswerden möchte, da kommt es drauf an. Wenn man diese Sache genommen hat, ohne das Einverständnis des anderen, genau was wir gerade gesagt haben, ohne das Einverständnis des anderen und ohne dass man die Gegenleistung davon in Anspruch genommen hat, das heißt also, du hast meinetwegen Geld genommen, dafür, dass du etwas Haram geleistet hast für den anderen. Das ist der erste Fall. Du hast Geld genommen und du hast für ihn etwas gemacht, was Haram. Er hat gesagt, geh bitte, mach für mich irgendwas kaputt. Er beauftragt dich damit. In diesem Fall hast du Geld genommen, das war Haram, zweifellos. Die Frage ist jetzt, macht es Sinn zu sagen, gib ihm das Geld wieder zurück? Was meinst du? Jemand beauftragt dich mit etwas zu machen, was Haram ist. Geh und verkloppt den Sohn. Und du machst es. Du kriegst dafür 100 Euro. Ob sich lohnt, weiß ich nicht. Dann sagt man dir, das Geld ist Haram. Und da du es ja zu Unrecht genommen hast, sollst du es wieder ihm zurückgeben. Was meinst du? Die ist nicht geklaut. Du hast bekommen für die Leistung. Du hast genommen, du hast jemand anderen dafür verkloppt. Das ist nicht geklaut. Ob der mit 100 Euro einverstanden ist, der geschlagen, ich weiß nicht. Ein bisschen wenig. Ich glaube, die Strafen sehen ein bisschen höher aus. Die Antwort lautet, wenn man das dem zurückgeben würde, dann hat er ja zweimal Sachen, da hat er zweimal etwas bekommen zu Unrecht. Also erstmal, dass du für ihn den Auftrag ausgeführt hast. Und dann sagst du auch noch, jetzt kriegst du dein Haramgeld zurück. Der kann ja in Zukunft viele Aufträge geben, wenn er weiß, dass er vor Gericht sein Geld immer wieder zurückbekommt. Das ist ja katastrophal. Ja? Deswegen sagt der Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, wenn, also in diesem Fall, selbstverständlich gibt man es ihm nicht zurück. Man gibt es ihm nicht zurück. Aber er begann, erst im ersten Fall, er sagte, wenn man das Geld genommen hat, zu Unrecht, ohne das Einverständnis des anderen, und man hat die Gegenleistung nicht in Anspruch genommen, dann muss man es ihm zurückgeben. Klar, dann hat er nichts stattgefunden. Jemand gibt dir Geld, sagt, Achi, du sollst den Sohn so verdreschen. Ja? Dann sagst du, nein, Achi, ich habe mich anders überlegt, nimm dein Geld, lass mich in Ruhe. Weil das hat ja noch nichts stattgefunden. Deswegen gibt es ihm auch wieder zurück. Er sagte, wenn es nicht möglich ist, ihm zurückzugeben, dann فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ قَضَى بِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَيْهِ. Wenn er nicht es ihm zurückgeben kann, dann soll er eben Schulden begleichen, die er von ihm kennt. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ. Wenn das auch nicht möglich ist, gibt das seinen Erben zurück. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ. Wenn das auch nicht möglich ist, dann soll er es in seinem Namen spenden. فَإِنْ اخْتَارَ صَاحِبُ الْحَقِّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ لَهُ. Und wenn der Eigentümer dieses Geldes dann am Tag der Auferstehung den Lohn haben möchte von dieser Spende, bekommt er ihn. وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِ الْقَابِطِ اسْتَوْفَى مِنْهُ نَظِيرَ مَالِهِ. Und sollte er sagen, nein, ich möchte die guten Taten dieses Spenders in Anführungszeichen, der mein Geld genommen und anderen Leuten gegeben hat, haben, sagt er, dann bekommt er eben den entsprechenden Anteil an seinem Vermögen. Aber wir wissen ja, dass das Geld nicht mehr, es gibt ja nur noch Hasanat, es gibt ja kein Euro und kein Cent mehr. Und dann sagt er, كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه. Genauso wie es über die Sahaba رضي الله عنه authentisch überliefert worden ist. Und dann sagt er das Gegenbeispiel, وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم. Und sollte man das Geld, das man genommen hat, ich sage immer Geld, ist immer, man kann immer beide sehen, also es geht nach Käufer und Verkäufer, ja, aber man kann den Spieß immer umdrehen. Also man meistens meint man Verkäufer, der ein Objekt verkauft, das kein Geld ist, ja? Und Käufer, der Geld bezahlt. Aber in Wirklichkeit, wirtschaftlich gesehen, ist es genau das gleiche. Man kann es auch umdrehen und sagen, ich habe mein Geld verkauft und man kann auch mit einem Ware bezahlen. Man kann auch Ware gegen Waren tauschen. Wirtschaftlich, Jacke wie Hose. Wenn man das Genommene mit Einverständnis des anderen genommen hat und auch die Leistung schon in Anspruch genommen hat, wie zum Beispiel jemand, der Geld genommen hat für Alkohol oder für Schwein oder Schweinefleisch, oder für Sina oder einer anderen abscheulichen Sünde, in diesem Fall darf man oder muss man das Geld dem anderen nicht zurückgeben, weil er es ja freiwillig hergegeben hat und auch von der Gegenleistung profitiert hat. Und es darf nicht sein, dass eine Person sowohl die Leistung als auch die Gegenleistung in Anspruch nimmt. Sowohl das Haram hat er genommen, und auch gleich das Geld dafür auch noch. Das kann nicht sein. Sonst hat er ja dann doppelt. Denn das ist فَإِنَّ فِي ذَلِكَ إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَيْسِيرَ أَصْحَابِ الْمَعَاصِ عَلَيْهِ. Das heißt, denn darin besteht eine Unterstützung in Sünde und Übertretung, und es ist wäre eine Erleichterung für die Leute, die Sünden begehen wollen. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns, ein neuer, er sagte, jetzt geht es darum, du hast etwas Verbotenes in deinem Besitz. Das Problem ist in der Realität, es geht manchmal nicht nur um 1 Euro oder 2 Euro, weil da wirst du jedem sagen, ach, spende das Geld und werde es los und sag Salih, die wird dir sagen, okay, alhamdulillah. Das Problem ist, wenn jemand jahrelang im Verbotenen gelebt hat. Und sein Geld, also das ist viel mehr Haram als Halal. Und wenn er das alles loswerden würde, dann würde er arm werden, Fakir, Miskin. Deswegen sagte der Imam rahimahullah ta'ala, فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي فَهَذَا حُكْمُ كُلِّ كَسْبٍ خَبِيثٍ بِخُبْثِ عِوَضِهِ عَيْنًا كَانَ أَوْ مَنْفَعًا. Sagte rahimahullah, sollte dieser Mensch, der Tauba machen will, dieses Geld selbst benötigen. Was heißt selbst benötigen? Das heißt, wenn er es ausgeben würde komplett, würde er selbst verarmen. Und ich meine, wenn du Geld loswerden willst, du hast Haram-Geld, du willst es loswerden. Wie wirst du es los? Zum Beispiel, indem du es einem armen Menschen gibst. Naja, wenn du mir sagst, ich darf es einem armen Menschen geben und ich selbst werde dadurch selbst verarmt, warum darf ich es dann nicht selbst nehmen? Er sagt, du darfst es selbst nehmen in diesem Fall, aber nur in dem Maße, wie du es auch brauchst. Denn eine Regel lautet, dass eine Notwendigkeit nur in dem Maße in Anspruch genommen werden darf, wie sie auch wirklich nötig ist. Wir kennen im Koran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Schwein verboten. Und dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Das heißt, wer gezwungen wird, aber unter zwei Bedingungen. Erstmal gezwungen heißt was? Wenn er es nicht machen würde, würde er sterben. Und manche Ulema sagen, oder ein Körperteil verlieren, wie eine Hand oder ein Fuß oder so. Dann nennt man das Darura, das nennt man Notfall. Allah sagte, im Notfall darfst du das Schwein essen, weil du sonst sterben würdest. Aber auch das unter zwei Bedingungen. Bedingung Nummer eins, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Das heißt, ohne dass du diese Sünde begehrst, ohne dass du das gerne machst, also nach dem Motto, Alhamdulillah, Benjamin, Benjamin, du wolltest eigentlich schon immer mal Schwein essen, jetzt endlich mal die Möglichkeit bekommen. Die zweite Bedingung ist, dass du nicht die Grenzen übertrittst, und das ist, was wir meinten, das heißt, dass du nicht mehr isst, als du auch wirklich benötigst, um zum Überleben in diesem Fall. Diese Regel ist sehr wichtig, weil, subhanallah, gerade in der heutigen Zeit beobachten wir, dass die Leute immer leichtsinniger umgehen mit zum Beispiel den Zinsen, mit dem Zinsen und dem Nehmen von Krediten. Und ihr wisst, derjenige, der Zinsen nimmt, ist genauso verflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala mal'un, wie derjenige, der Zinsen bezahlt. Das heißt, der Bankverkäufer, der dir das Kredit gibt, ist genauso schlimm wie derjenige, der hingeht und einen Kredit nimmt, um ein Haus oder ein Auto zu finanzieren. Genauso schlimm. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hat sie alle verflucht. Und manchmal hört man in diesen Tagen, dass Leute sagen, ich bin gezwungen. Was soll ich machen? Die Mieten sind teuer und ich kann mir keine Wohnung leisten, also keine Mietwohnung leisten. Und so weiter und so fort. Ich meine, das ist alles natürlich kein Argument. Aber stellt euch mal vor, angenommen, ich sage nicht, dass es erlaubt ist, aber ich sage, angenommen, wir würden sagen, jemand ist gezwungen, einen Kredit zu nehmen. Dieses kann passieren, wenn jemand gezwungen wird, einen Kredit zu nehmen, kann passieren. Aber wenn wir jetzt diese Regel anwenden, würde mich interessieren, wer von Ihnen hält sich an diese Einschränkung, dass man sagt, wenn du was Verbotenes im Notfall, natürlich, es gibt hier keinen Notfall, ich habe gesagt, Notfall heißt, du würdest sterben, aber keiner bis jetzt würde sterben, wenn er kein Hauseigentümer ist. Dann darfst du auch nur so viel nehmen, wie du brauchst, um zu überleben. Also in anderen Worten, es gibt keine kein Schlafzimmer und dann noch ein Kinderzimmer und für jedes Kind ein eigenes Zimmer und dann jedes Kind eigenes Bett und dann noch eine Garage und noch eine Einfahrt zur Garage, dann noch ein zweistöckiges Haus oder meinetwegen noch einen kleinen Garten dazu und noch einen Balkon und so weiter und so fort. Das ist alles natürlich Quatsch, weil Notfall würde bedeuten höchstens einen Raum, wo alle Leute drin leben. Ja? Das ist Notfall. Deswegen auch, deswegen, das ist die Gefährlichkeit, dass manche Leute, die so etwas den Menschen erlauben, Kredite durchzunehmen, auch wenn das natürlich absolut verboten ist. Das Problem ist, wie setzen die Leute diese Sache überhaupt in der Realität um? Muss auch dann Einschränkungen sagen, du darfst nur, wenn. Da will ich mal wissen, wer dann noch einen Kredit von der Bank nehmen wird, damit er sich eine Hütte bauen kann, damit er überleben kann. Weil diese Gefahr, geht es mir jetzt besser als hinterher. Wird ja keiner mehr machen. Wie dem auch sei, der erste Fall war vor dem Islam. Der zweite Fall ist nach dem Islam. Nach dem Islam interessiert uns nicht mehr, ob jemand das im Gegensatz im Einvernehmen genommen oder nicht. Wenn du in deinem Besitz nach dem Islam etwas gemacht, wenn du nach dem Islam etwas gemacht hast, was haram ist, und dadurch bist du zu Geld gekommen, oder du bist zu einem Auto gekommen, oder du bist zu einem Haus gekommen, egal, dann musst du diese Sache loswerden. Egal, ob der andere damit einverstanden war oder nicht. Beispiel, du hast ein Restaurant und du verkaufst darin Halal und Haram. Du verkaufst darin Halal, um die Muslime zu gewinnen als Kunden, und du verkaufst darin Haram, damit du den Nichtmuslim auch als Kunden gewinnst. In diesem Fall ist dieses Geld, was du durch den Nichtmuslim und den Verkauf, was du durch den Verkauf von Haram erworben hast, für dich verboten, und du musst dieses Geld loswerden, vollkommen egal, ob der andere damit einverstanden war oder nicht. Daran gibt es dafür zahlreiche Beweise. Nehmen wir einen davon, und zwar der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in der Abschiedspilgerfahrt hat er eine Predigt gehalten, die weltberühmt geworden ist. Und darin hat er gesagt, Riba al-Jahiliyyati mawdu'. Das heißt, sinngemäß übersetzt, der Zins aus der Jahiliyyah ist ein für alle Mal annulliert. Er hat es für ungültig erklärt. Das heißt, in der Jahiliyyah haben Leute, bis heute noch, aber ich rede jetzt von dem Hadith, haben Leute Zinsverträge gemacht. Ich leihe dir 1000 Dinar oder 1000 Euro, dafür zahlst du mir 1200 zurück. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, ab sofort sind diese Verträge ungültig, gab es verschiedene Fälle. Entweder der Gläubiger, das ist der das Geld gibt, hat bereits sein gesamtes Geld zurückbekommen. Dann war die Sache vorbei. Gemäß den Grundsätzen, die wir gelernt haben. Zweiter Fall, er hat noch nicht alles von den 1500 zurückbekommen, aber mehr als 1000. Zum Beispiel, 1200 habe ich gesagt, ne? Er hat nicht die gesamten 1200 zurückbekommen, sondern nur 1100. Dann sind die 1100 für ihn halal, und die 100 zusätzlichen braucht man nicht mehr zurückzubezahlen. Also ab jetzt, der Vertrag ist annulliert. Dritter Fall, er hat genau 1000 wieder zurückbekommen, dann ist alles im grünen Bereich. Und der letzte Fall ist, er hat weniger als 1000 bekommen, dann braucht er auch nur noch 1000, also bis zu 1000 zurückbezahlen. Und das, wie gesagt, bestätigt, was wir vorhin gesagt haben, und zwar, dass die Verträge, die in der Jahiliyyah abgeschlossen worden sind und wo es zu einem Leistungsaustausch in gegenseitigem Einvernehmen gekommen ist, dadurch brauchen wir niemanden fragen danach. Und natürlich, was nach dem Islam geschehen ist, das heißt, die Sache ist jetzt verboten, haram, die Ayah ist ja herabgesandt worden über die Zinsen, ist ja herabgesandt worden in einer bestimmten Zeit im Islam und nicht von Anfang an schon. Die Zinsgesetze kamen irgendwann einmal, die kamen nicht von Anfang an. Deswegen ist diese Sache schon ein Beweis, dass, ich habe zwar gesagt ab dem Islam, aber gemeint natürlich ab der Herabsendung dieser Ayah, gelten die Gesetze, die wir vorhin erwähnt haben. Jetzt stellen wir uns die Frage, jemand hat verbotenes Geld. Ich weiß nicht, wie lange haben wir noch? Viertelstunde, oder? Ja. Masal. Taib, Alhamdulillah. Das wäre schön, komme ich zum ersten Mal in der Zeit, inshallah. Alhamdulillah. Angenommen, du hast jetzt Haram-Geld und du willst es loswerden. Jetzt stellt sich die Frage, wem sollst du es geben? Wem sollst du es geben? Und lesen wir dazu, was Imam Ibn Abidin, rahimahullah ta'ala, von der hanafitischen Rechtsschule gesagt hat. Er sagte, rahimahullah, ich lese es mal auf Arabisch vor und dann auf Deutsch. Ad-daf'u ila al-faqiri min ghayri qayd. بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله. Er sagte, رحمه الله تعالى, man darf es einem armen Menschen, einem Fakir, bedingungslos geben. Keiner wird mit dir darüber diskutieren, dass du das Haram-Geld, um es loszuwerden, einem armen Menschen geben darfst. Dann sagt er, aber genauso verhält es sich offensichtlich mit dem Fall, dass eine Person dieses Geld hergibt, damit man damit eine Moschee baut oder ähnliches, wodurch man Allahs Zufriedenheit erlangen möchte oder seine Nähe erlangen möchte. Und so weiter und so fort. Das ist der entscheidende Teil. Das heißt, er sagte, rahimahullah ta'ala, du darfst das Geld, wenn du es loswerden willst, irgendeinem islamisch guten Zweck geben. Und hat die Sache also sehr einfach und sehr die Tür dafür sehr weit geöffnet. Und nicht gesagt, dass man es nur einem Armen geben darf. Nein, du dürftest es auch theoretisch jemandem geben, der Schulden hat. Jemand hat Schulden. Und du willst dieses Geld loswerden. Es kann natürlich sein, dass der Arme auch gleichzeitig Schulden hat. Spielt keine Rolle. Dann wären es zwei Gründe, warum du es ihm geben könntest. Aber du darfst es auch, sagt er, auch einer Moschee geben. Selbst wenn dadurch die Moschee erbaut würde. Die Sache mit dem Moschee erbauen von verbotenem Geld ist unter den Gelehrten eine kontroverse Angelegenheit, wobei mich die Beweise nicht überzeugen, das zu verbieten. Deswegen habe ich auch diesen Satz vorgelesen von Ibn Abdin, rahimahullah ta'ala. Was ist die Sache, die dahinter steckt? Natürlich, manche sagen, man darf das einer Moschee nicht geben, mit der Begründung, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Entschuldigung, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Das heißt, Allah ist gut und akzeptiert nur Gutes. Und Zinsgeld ist nichts Gutes. Okay? Und das stimmt. Nur das Problem ist ja, dieses Geld, haben wir gesagt, ist das Geld, das Zinsgeld, was ich in meinem Besitz habe. Jeder von uns hat Geld auf seinem Konto, oder nicht? Und manchmal kommt da Zinsen drauf. Richtig? Wenn du dieses Geld jetzt nimmst, dieses Zinsgeld jetzt nimmst, und du willst es loswerden, ist dieses Zinsgeld an sich verboten oder ist es verboten aufgrund der Art und Weise, wie es in deinem Besitz gelangt ist? Eins oder zwei? Zwei. Also die Art und Weise, wie du es bekommen hast. Okay? Das heißt also, was willst du denn machen, um es zu reinigen? Du kannst nur eine Sache machen, du wirst es los. Weil in deinem Besitz ist es verboten. Aber wenn du es jemand anderen gibst, dann ist es ja für ihn nicht mehr verboten. Und das heißt, dadurch, dass der Eigentümer gewechselt wird, auf Ikhtilaf al-Yad, ändert sich auch das Urteil. Es ist nicht mehr haram, es ist halal. Und deswegen, wenn man verbotenes Geld einer Moschee gibt, dann dadurch, dass der Besitzer gewechselt wird, wird das halal. Deswegen kann man nicht sagen, dass dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam an dieser Stelle greift. Wegen der Hadith, also nach unserer Überzeugung, hat dieser Hadith mit der Situation gar nichts zu tun. Ja. Durch manche Leute auch, sie beweisen das mit der Sira. Ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vor dem Islam, haben die Leute aus Quraysh, haben sie die Kaaba, weil sie schon am Zerfallen war, weil in der Sira heißt es, dass es durch Regen und Wasserströme war die Kaaba davor zu zerfallen. Und dann haben sie sich geeinigt, die Kaaba abzureißen und neu zu errichten. Und ihr kennt die Geschichte, die haben Angst gehabt, dass es ihnen das gleiche passiert wie damals, im Jahr des Elefanten. Aber sie haben ja das letztendlich gemacht und sie haben das Geld gesammelt von den Leuten, um diese Kaaba zu bauen. Und das Geld hat nicht gereicht, das Halal-Geld hat nicht gereicht, um die Kaaba so zu bauen, wie sie vorher war. Wie war sie vorher? Vorher war sie größer, als die Kaaba heutzutage ist. Ungefähr 6 Ellen war sie größer in Richtung dieses Halbkreises, dieses Beckens. War 6 Ellen größer. Nur die Leute, die Quraysh haben gesagt, wir wollen kein Geld aus Haram nehmen, weder aus Zina noch aus irgendwas anderes nehmen, um damit unser Kaaba zu bauen. Sondern wir wollen nur Halal-Geld haben. Und das hat nicht gereicht, das Geld. Deswegen haben sie die Kaaba kleiner gebaut, als sie ursprünglich war. Und deswegen heutzutage, wenn jemand dort auf der gegenüberliegenden Seite betet, von der Seite, die eingeschränkt wird vom schwarzen Stein, vom jemenitischen Stein, also in die Vorstellung ist der schwarze Stein und dann ist der jemenitische Stein, diese Seite, die gegenüberliegende davon, da ist dieser Halbkreis. Wenn man bei dieser gegenüberliegenden Seite betet, nahe am Haus, ist man gesetzlich gesehen in der Kaaba, auch wenn man nicht im Gebäude drin ist. Und das Gebäude wurde einfach nur zu klein gebaut, das alles. Aber gesetzlich gesehen, du bist innerhalb der Kaaba drin. Also du brauchst nicht unbedingt reingehen, um auch darin zu sein. Du kannst auch in diesem Bereich dort beten. Auf jeden Fall, manche Leute sagen, ja, weil die Quraysh haben Haramgeld vermieden, deswegen darf man auch kein Haramgeld benutzen, um eine Moschee zu bauen wie die Kaaba. Natürlich, dieses Argument ist sehr schwach, weil seit wann sind die Taten und Aussagen von Götzendienern ein Argument und auch noch aus der Zeit der Jahiliyyah, also vor der Offenbarungszeit des Islam. Deswegen muss man immer aufpassen, mit welchen Argumenten man argumentiert, damit man inshallah ta'ala nicht über Allah und seinen Gesandten etwas sagt, was nicht der Wahrheit widerspricht. Wenn wir unser Geld loswerden wollen, also das Haram-Geld, manche wollen auch ihr Halal-Geld loswerden, aber wir reden beim Haram-Geld, dann haben wir manchmal ein Problem. Wir wissen nicht, was davon Haram und was davon Halal ist. Wie jemand, der ein Restaurant hat und Halal und Haram verkauft, will jetzt Taube machen. Er weiß nicht, welcher Teil davon ist Haram, welcher Teil davon ist Halal. Entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man kann es genau herausfinden, auch wenn man sich Mühe geben muss. Auch wenn es anstrengend wäre, muss man sich die Mühe machen. Wie zum Beispiel jemand, der eine gute Buchführung macht, weiß genau, wie viel er von Haram eingekauft hat und danach verkauft hat und wie viel davon Halal ist und berechnet den entsprechenden Anteil prozentual und legt sicherheitshalber noch etwas drauf und dann weiß er es. Der zweite Fall ist, dass man es nicht genau berechnen kann. Wenn man etwas nicht genau berechnen kann, dann kommt man zum Schätzen. Dann muss man schätzen. Und wenn man schätzt, das bedeutet, dass man den Fragenden fragt, der Taube machen will, fragt, was meinst du, wie viel Geld hast du Haram eingenommen durch dein Restaurant? Und fragt man ihn, sind es jeden Tag, wenn man täglich dann hochrechnet, ja, waren es jeden Tag 10.000 Euro, sag 10.000 Euro, verdiene ich nicht mal im Monat. Dann sagen, okay, waren es 1.000? Sag 1.000 ist auch noch zu viel. Sag mal 100, sag 100, mit dem 100 kann ich den Laden nicht schmeißen. Sag mal 500, sag 500 kommt schon eher hin. Sag mal 600, sag 600 ist auf jeden Fall über den Haramwert, oben drüber auf jeden Fall. Dann sagt man, spende deine 600, rechne es natürlich hoch auf die Tage oder Monate oder Jahre, wie lange du es schon eingenommen hast, wirst du dieses Geld los und dann betrachtest du das, inshallah, als eine Tauba. Und dazu gibt es entsprechende Aussagen, brauche ich nicht dazu erzählen. Tayyib. Jetzt wollen wir den umgekehrten Fall betrachten. Ich habe schon darauf hingewiesen, aber nur zur Verdeutlichung und zur Vereinfachung, inshallah. Wir haben die ganze Zeit gesprochen aus Sicht der Person, die etwas Verbotenes weggeben möchte. Jetzt schauen wir uns das mal umgekehrt an. Du bist jetzt die Person, die etwas bekommen soll, das aus Haram entstanden ist. Und die Frage ist, darfst du das nehmen oder nicht? Ich gebe euch ein paar Beispiele, damit wir sehen, dass wir uns inshallah alle irgendwie wiederfinden werden. Jemand wird zum Essen eingeladen von einer Person, deren Arbeit haram ist. Oder teilweise haram ist. Darf man von seinem Essen essen, wenn nicht? Zweites Beispiel, jemand erbt haram Geld. Die Eltern haben, waren Sänger zum Beispiel, oder was weiß ich, und haben dadurch Geld eingenommen, das haram ist, und jetzt sterben sie, und darfst du dieses Geld von ihnen erben. Jemand bekommt von einer Brauerei zum Geburtstag Schokolade geschenkt. Oder Blumen. Aber Blumen kann man meistens nicht essen, aber es spielt ja keine Rolle. Die Frage ist, ob es haram oder halal ist. Wenn es haram ist, ist es haram. Ob man es essen kann oder nicht. Aber du bekommst eine Tafel Schokolade von einer Brauerei zum Geburtstag geschenkt. Es gibt Firmen, die schreiben sich immer fleißig auf, wann wer Geburtstag hat. Und dann schicken sie einem Glückwünsche oder Geschenke zum entsprechenden Geburtstag. Ich weiß sogar, manche Banken machen das. Die wissen ganz genau, ab einem bestimmten, die machen das nicht zwar bei jedem Geburtstag, das wird zu teuer für sie. Aber die machen das dann zum Beispiel beim 60. Geburtstag oder so, dann kommen plötzlich dann Blumen nach Hause. Du bist Sohn eines Vaters und dein Vater selbst arbeitet bei Haram. Und was machst du mit dem Essen, das er dir jeden Tag serviert? Oder jemand hat einen Unfall gemacht und der andere war schuld. Und jetzt wirst du entschädigt durch seine Versicherung. All diese Fälle sind Fälle, bei denen man offensichtlich etwas Verbotenes bekommt vom anderen. Und die Frage ist, ob man die Sache nehmen darf. Und eigentlich wenden wir darauf nur die gleichen Regeln an, die wir auch vorhin erwähnt haben. Wir fragen uns erstens, hat dieser andere dieses Geld genommen zu Unrecht von jemand anderes mit Einverständnis einer anderen Person oder nicht? Beispiel, dein Vater kommt zu dir und gibt dir dein Taschengeld. Dieses Taschengeld, hat dein Vater dieses Taschengeld geklaut? Hat er es von jemandem geklaut? Natürlich darfst du dann diese Sache nicht nehmen. Weil das gehört ja jemandem anders, gehört nicht deinem Vater. Zweiter Fall ist, dass er dieses Geld von jemand anderes bekommen hat, weil er gearbeitet hat. Er hat gearbeitet dafür, die Arbeit ist zwar haram, aber er hat es in gegenseitigem Einvernehmen genommen. Darfst du dann von diesem Geld profitieren und es nehmen? Die Antwort lautet ja. Die Sünde lastet in diesem Fall nicht auf dich. Dafür gibt es einige Textbeweise, manche über den Propheten sallallahu alaihi wasallam indirekt und manche auch über die edlen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Beispiel dafür, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Geschenke angenommen, auch wenn sie von Juden gewesen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch die Einladung einer jüdischen Frau angenommen und bei ihr Schafsfleisch gegessen. Obwohl der Koran al-Karim uns davon berichtet hat, dass die Juden in Medina mit Zinsen gehandelt haben, was für uns haram ist. Und auch für sie haram war. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht danach gefragt, ob das aus Zinsen stammt oder aus Halal stammt, hat ihn nicht interessiert. Er hat davon gegessen, alaihi salatu wassalam. Ebenso, einmal kam Barira, radiallahu ta'ala anha, sie war eine Sklavin zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und jemand hatte ihr Fleisch gespendet. Eine Spende darf nur angenommen werden, Sadaqa, von jemandem, der berechtigt ist, Spenden zu nehmen. Das heißt, ein Armer oder Bedürftiger. Wenn du reich bist, darfst du keine Spenden nehmen. Sie hat, radiallahu anha, also Barira, sie hat die Spende angenommen, das Fleisch, und dann ist sie zu Aisha gegangen, radiallahu ta'ala anha, und hat ihr dieses Fleisch und einen Teil davon geschenkt. Der Prophet a.s. hat das akzeptiert, dass er und seine Frau davon essen. Warum? Er sagte, huwa laha sadaqa wa lana hadiyya. Für sie war es eine Sadaqa und für uns ist es ein Geschenk. Wir wollen das ein bisschen genauer betrachten. Was ist da genau passiert? Für sie war es eine Spende und für uns ist es ein Geschenk. Barira nimmt es entgegen. Dadurch wechselt das Fleisch den Besitzer. Vom Spender an den Gespendeten. Dann hat sie das genommen. In diesem Moment ist es ihr Eigentum geworden. Wenn sie es jetzt mit der Absicht zu schenken weitergibt, hat das mit der ersten Aktion gar nichts mehr zu tun. Und deswegen, dadurch, dass sich der Besitzer geändert hat, hat sich auch der Hukum, das rechtliche Urteil, geändert. Am Anfang war es eine Spende und jetzt ist es zu einem Geschenk geworden. Und deswegen war es für den Propheten sallallahu alaihi wasallam halal, es zu nehmen. Weil der Prophet alaihi wasallam darf, erstens, ob er in diesem Moment arm war oder reich war, kann ich nicht entscheiden, aber entscheidend ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam durfte keine Sadaqa nehmen. Bis zum heutigen Tag darf die Nachkommenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam keine Sadaqa nehmen. Deswegen, liebe Geschwister, ist dieser Hadith ein deutlicher Beweis dafür, dass sobald sich auf gesetzlich ordnungsgemäße Art und Weise der Eigentümer ändert, ändert sich auch der Hukum, das heißt der rechtliche Urteil. Als der Spender das Fleisch gegeben hat, gespendet hat, das wäre für den Propheten sallallahu alaihi wasallam haram gewesen. Dadurch, dass Barira aber es genommen hat, und das hat mit dem Propheten nichts zu tun, alaihi salatu wasalam, und sie hat es dem Propheten geschenkt, nennt man arabisch Hadiyya, wurde es für den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam halal. Und dafür gibt es noch weitere Textbeweise. Und ich glaube, die Isha-Zeit ist eingetroffen. Und ich bin sicher, dass auch die eine oder andere Frage geben wird. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.